Pulp Fiction. Mhm. Das ist ja so ein Film, durch die Erzählweise, wie der im Editing ist. Mhm. Würdest du sagen, dass das Editing eigentlich das so das Besondere des Films?
Nee. Witzig, ne?
Interessant.
Obwohl der so speziell ist? Nee.
Welt da draußen, wir sind's wieder. Was habe ich beim letzten Mal gesagt? Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Sandro, was habe ich gesagt? Die Obermacker, die besseren, die schöneren, die schlaueren von Steven Spielberg? Eins von denen?
Das stimmt zwar alles, würde ich dir schon zustimmen, so ganz bescheiden, aber ich würde sagen, einfach die versiertesten mit dem größten Filmhorizont, die trotzdem manchmal einfach eine Serviceleistung und Hilfe brauchen, wenn es um Spezialfelder der Filmwelt geht. Wie heute nämlich zum Beispiel. Heute wollen wir nämlich über einen Filmschnitt reden. Und da sind wir so richtig im Nappel.
Hilfe brauche ich ja sowieso. Ich bin ja ein älterer Herr, da nehme ich gerne Hilfe an. Also wenn die Jugendlichen dann in der U-Bahn aufstehen und mir ihren Platz schon anbieten, dann zucke ich zwar kurz mit dem Augenlid, aber dann setze ich mich trotzdem hin. Also, ja, wir wollen über Filmschnitt reden, Filmcutting, Filmeditoring und wir haben eine Person, deren Nachname so knackig hier reinpasst wie sonst noch was. Wir haben Laura Wachauf dabei. Also wacht jetzt alle gefälligst auf und hört uns zu. Hallo Laura.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, wir freuen uns. Ich glaube, mich zu erinnern, und du kannst mich gleich korrigieren, ich habe dich einfach kackfrech angeschrieben oder haben wir gegenseitig Stories geliked? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Gekommen ist es, weil du maßgeblich bei Oderbruch mitgemacht hast.
Zu allen drei Sachen kann ich ja sagen. Also ich glaube, wir liken uns gegenseitig die Stories, weil ihr auch tatsächlich schon in der ersten Staffel Unterstützer wart. Und dann hast du mich angeschrieben. So ist es. Ja. Und ich habe ja gesagt.
Ja, und deswegen bist du hier und jetzt hat's endlich geklappt und wir nennen das Ganze ein Filmschnitt-Special, denn wir wollen einfach ein bisschen verstehen, was heißt das denn überhaupt? Wir reden oft über Edit, ich vor allem, weil ich auch noch ein großer Fan von Fancuts bin, wo also andere Leute sich anmaßen, besser zu editieren als andere.
Auf die Uhr gucken, wann das Wort kommt, aber
naja, das passt ja jetzt hier nun mal.
Das stimmt.
Ich hatte gehofft, dass es ganz, ganz spät kommt, weil ich bin überhaupt gar kein Profi in Sachen Fancuts.
Ja, warum auch? Du hast ja, das ist ja dein Job und du wirst ja da genau das machen, was du. Aber da kommen wir ja gleich drauf. Also so eine Standardfrage, die ich dann zum Beispiel habe, ist nämlich, wie viel Einfluss hast du denn tatsächlich auf das Ganze, was du da tust? Und wie eng redet man untereinander, miteinander etc.? Aber wenn du magst, und du musst da auch gar nicht so tief mit uns reingehen oder sowas, kurz einmal erzählen, wer du bist, wo du herkommst und warum bist du Filmeditorin geworden.
Okay, ich komme aus einer Filmerfamilie. Alle bei mir in der Familie sind beim Film und oder gewesen. Und deswegen hatte ich quasi, wir hatten einen Steinbeck im Keller, im Elternhaus. Also so bin ich aufgewachsen. Und es stellte sich eigentlich relativ schnell die Frage, nicht was will ich werden, sondern was will ich beim Film werden. Also ich wusste, ich will nicht Regie machen, weil ich mich nicht mit Brüdern und Papa quasi messen wollte oder vergleichen wollte. Und ich wusste relativ schnell, dass es Kamera nicht sein würde, weil zu schwer und zu schlecht für den Rücken und so weiter. War aber eigentlich ziemlich kameraaffin und habe auch viel fotografiert, damals noch analog, auch als Teenie schon und so. Und dachte eigentlich, Kamera wär's. Und habe aber dann verschiedene Praktika gemacht und unter anderem auch bei unserem Jugendsender hier in München beim AFK ein technisches Praktikum gemacht, weil ich dachte immer noch, es würde Richtung Kamera gehen und da war man verantwortlich für Drehen und für Ton und für Licht und für Schnitt. Und die andere Art von Praktikum bei diesem Jugendsender war halt redaktionelle Art, inhaltlich. Und dann habe ich gedreht und Ton gemacht und gelernt, wie man irgendwie ansatzweise ein Interview ausleuchtet. Und dann habe ich es zusammengeschnitten. Und dann dachte ich, ja, guck mal an, da entsteht ja überhaupt erst der Beitrag, der Schnitt, der Film, der das Interview, was auch immer, das, was die Leute zu sehen bekommen, entsteht im Schnitt. Und vorher gibt es nur, in Anführungsstrichen, Rohmaterial. Mhm. Nee, es ist tatsächlich so, wir bringen die Geschichte auf die Leinwand oder auf die Glatze oder aufs Handy oder auf... naja, so ist es ja nun mal heutzutage leider. Ich sage immer, wir bringen die Geschichte auf die Leinwand, die es vorher im geschriebenen und im gedrehten Zustand gab. Ohne uns gibt es keinen Film. Mhm. Dann gibt es noch natürlich die Variante von, sind wir ein unsichtbares Gewerk, weil wenn man unsere Arbeit nicht sieht, haben wir unsere Arbeit gut gemacht. Und dann gibt es natürlich aber auch die Sonderfälle-Schnitt, wo man sagt, ach guck mal an, der ist ja toll geschnitten, der ist auch Oscar-worthy. Mhm. Oder es gibt halt die Action-Montagen oder also Memento ist ja da zum Beispiel das Idealbeispiel. Ja. Ne? Also der ganze Film steht und fällt mit einem grandiosen Schnitt. Mhm. Einfach, den kannst du ja gar nicht anders erzählen eigentlich als so. Weil es einfach ganz am Schluss sich alles aufdröselt und man halt eigentlich die ganze Zeit in so eine falsche Richtung läuft, dank des Schnittes ja auch. So.
Haust also du gleich direkt einen meiner Lieblingsfilme raus, das ist natürlich sehr schön.
Ja, weil das halt ein Paradebeispiel ist, was man mit Schnitt machen kann. Ne? Mhm. Aber man sagt immer, ein Film wird dreimal geschrieben, einmal im Drehbuch und einmal am Set und dann nochmal komplett über den Haufen geworfen im Schnitt. Das ist einfach so. Wir polieren nicht nur, sondern genau. Im besten Fall ist ein Drehbuch so geschrieben, dass da steht, wie der Film anfängt und wie er aufhört. Aber ganz oft ist es im Schnitt so, dass man einfach wirklich sagt, ach guck mal an, wäre doch schön, wenn wir den Höhepunkt einfach direkt am Anfang verbraten und dann erzählen, wie wir da hingekommen sind.
Kurz mal direkt eine Frage stellen, weil mich das auch schon gerade brennend interessiert. Also das habe ich auch erwartet, dass du direkt in die Materie springst und da freue ich mich drüber. Es brennt mir nämlich, seit Mo darüber gesprochen hat, dass du zu Gast bist, solche Fragen wie, ab wann bist du als Editor überhaupt involviert? Du hast jetzt gerade gesagt, der Film entsteht so dreimal. Völlig nachvollziehbar, klar, und alles beeinflusst sich gegenseitig. Aber bist du dann auch jemand, der, also du bist natürlich nicht am Drehbuchprozess beteiligt, nehme ich mal stark an, aber bist
doch.
Du...
Manchmal doch. Schon, ja, okay, kommt drauf an.
Naja, ja. Dann beantwortest du die Frage einfach schon, bevor ich sie fertig gestellt habe. Also weil die Frage ist eigentlich, die ich stellen will, ab wann bist du also als Editor gewöhnlich editiert? Wann geht das los? Und sitzt du dann, kann man sich das so vorstellen, dass du dann in deinem Editing Room sitzt und das auch das Drehbuch neben dir liegen hast, so wenn du das abarbeitest?
Ja, also es kommt immer total aufs Projekt an und es kommt sicher auch auf die Regie an und es kommt auch auf den Drehbuchautor an und es kommt auch auf die Erfahrungen an, die man mitbringt. Aber ich lese bei so manchem Projekt sehr früh und manchmal sage ich, okay, habe alles verstanden, weiß, wohin die Reise geht, auch wenn das noch ein totaler Work-in-Progress-Stand ist und sage, ich freue mich auf die weiteren Versionen. Manchmal spricht man schon ganz stark inhaltlich, funktionieren die Figuren, Entwicklungen, fehlt vielleicht irgendwas. Es gibt Drehbuchautoren und Regisseure, die kommen aber auch mit einem komplett fertigen Drehbuch und sagen hier, ab morgen kommt's Rohmaterial so ungefähr. Also ich bin nicht so kurzfristig angefragt, es ist eher mit einem halben Jahr Vorlauf, aber glaube, mit Kollegen im Regiebereich zusammenarbeiten zu dürfen, die meine Meinung schätzen. So. Und im Zweifelsfall ist es eine Meinung, die sie auch nicht annehmen müssen. Also wenn ich einfach sage, ach lustig, ich habe mir die Figuren irgendwie ganz anders vorgestellt, als ich es gelesen habe, wenn man dann so ins Gespräch kommt, dann ist es ja auch was wert, weil ich es ja in dem Falle auch mir vorgestellt habe, wie wenn ich einen Roman lese. Und jeder, wenn er Wuthering Heights gelesen hat, stellt sich die Figuren vielleicht anders vor. Ja? So als Beispiel.
Das hat man
ich habe den Film nicht gesehen. Nee.
Aber, das Editing war nicht das Problem, würde Bo jetzt sagen.
Nee, das war nicht das Problem. Nee, tatsächlich nicht.
Ich habe es nicht ins Kino geschafft. Ich schaffe es momentan weniger ins Kino, als es mir lieb ist. Ich meine als Beispiel, weil es einfach so eine krass berühmte aktuelle Romanverfilmung ist. Aber jeder hat ja so seine eigenen Ideen im Kopf, wenn er was liest. Und so ist es auch im Schnitt. Also wenn ich das Material bekomme von den Drehtagen über den Dreh hinweg, dann bin ich ja die erste Zuschauerin. Und das ist total was wert. Also manchmal verhuddel ich mich auch und wenn ich das dann dem Regisseur schicke, um Feedback einzuholen, also zum Beispiel mit Adolfo arbeite ich so, Adolfo Kolmerer, der auch Oderbruch gemacht hat und mit dem ich jetzt gerade wieder auf einem Projekt sitze, dann schicke ich dem so eine erste Version, dann sagt er, hä, das war ganz anders gedacht und ich so, ach ja, hups. Weil ich es einfach anders gefühlt habe. Aber dann gehen wir halt in einen Austausch miteinander und dann finden wir gemeinsam eine Lösung. Gibt es genauso wie, dass er überhaupt keine Anmerkungen hat, weil er sagt, okay, ich habe alles. Wir sehen uns im Feinschnitt. Also ich arbeite drehbegleitend, falls das auch Teil der Frage war, und kriege mit einem Tag oder zwei Versatz das Material. In den Schneideraum, über die Assistenz und den DIT am Set. Und manchmal ist auch noch ein Posthaus mit zwischengeschaltet, kriege ich das Material hier angeliefert und vorbereitet und schneide das dann so schnell wie möglich weg, sozusagen. Schneide die Dailies weg und gucke, ist alles da? Habe ich alles, was ich brauche? Und wenn ich das Gefühl habe, ach, guck mal an, wäre ganz schön, man könnte vielleicht das und das auch noch einfangen am Set, wenn die noch im gleichen Setting sind oder wenn es Close-ups sind, die fehlt, kann man die auch mal stagen, dass es im gleichen Set, in der gleichen Location stattgefunden hat. Dann kann ich das auch nachbestellen am Set. Also bestellen hört sich so an, ich kann machen, was ich will. Aber so heißt es halt, dass man halt beim Set nachbestellt.
Kurze Frage, DIT am Set und Posthouse. Also ich würde jetzt gern sagen, erklär es mal für die Leute da draußen, aber dann inkludiere ich mich hier mal. Was heißt das?
Der DIT, und es ist tatsächlich der DIT, weil ich bis jetzt keine weibliche DIT kennengelernt haben durfte, ist der Digital Intermediate Technician, würde ich jetzt behaupten. Und es ist die Person am Set, die von Kameradepartement die Karten entgegennimmt und die backupt und kopiert und in manchem Fall auch die Dailies erstellt und versendet an die 100 Leute, die es interessiert, jeden Tag Muster zu gucken, was gedreht worden ist und auch dafür sorgt, dass das Material bei uns ankommt. Entweder über ein Posthaus, das ist eine Facility wie früher das Kopierwerk, die sich auch um das weitere Backuppen kümmert, um die LTO-Erstellung. In manchen extremen Fällen ist das auch der DIT am Set, der das alles handelt, aber das ist ein Workload, der nicht immer darstellbar ist eigentlich. Oft sitzt, wie gesagt, ein Posthaus zwischengeschaltet und es geht einfach um Datensicherung letztendlich, weil die Karten, wir haben halt hunderte Karten am Ende eines Drehs bespielt sozusagen. Du kannst nicht hunderte von Karten kaufen, sondern du nimmst auf, dann ist die voll, dann ist eine zweite voll, eine dritte voll, eine vierte voll am Tag. Dann gehen die in den Prozess des Backups und kommen zu mir als Proxy-Files, also als, sagen wir mal, als etwas kleingerechnetere Files, weil mit den großen Files kann man gar nicht arbeiten. Und dann werden diese Karten wieder gelöscht und werden wieder neu aufgenommen mit neuen Materialien. Und
das heißt, du arbeitest digital. Da werden jetzt keine Filmrollen mehr durch die Gegend geschleppt.
Nee, das habe ich noch gelernt, aber
es wird jetzt digital geschnitten, weil ja auch zum Großteil halt natürlich digital gefilmt wird, ne?
So ist es. Also selbst wenn es analog gedreht werden würde, würde es abgetastet werden, digitalisiert werden und würde digital bei mir landen. Dass man am Steenbeck schneidet, ich wüsste keinen Editor mehr in Deutschland, der es noch macht. Das ist eher tatsächlich ein Museumsstück, dieser Schneidetisch.
Ja, ja, wenn wir mal einmal ganz kurz gucken für die Leute, die das interessiert. Du hattest deine Schere dran bei Oderbruch Staffel 1, Oderbruch Staffel 2, aber auch auf Netflix Germany Crime Story, habe ich übrigens auch gesehen. Auf Prime erst vor kurzem von Adolfus, der Heimweg von Sebastian Fitzek. Aber dann auch Sachen wie, was ich jetzt noch nie gesehen habe, wie Bibi Blocksberg zum Beispiel oder 1 Million Minuten. Das ist halt nicht so mein Genre. Was mich mal ganz kurz zu einer Frage bringt. Wenn du einen Auftrag angeboten bekommst, wenn jemand fragt, hast du Zeit, Lust, was auch immer, spielt es für dich eine Rolle, dass das, was du da zusammenschnippelst, dass dir das gefallen muss? Oder ist das total nebensächlich, weil der Job das ist? Also ich meine, würdest du jetzt zum Beispiel den ZDF-Fernsehgarten schneiden oder sagst du, nee, die Kiwi, das geht halt nicht?
Ich glaube, dass ich in der glücklichen Position bin, inzwischen auch Projekte ablehnen zu können, wo ich sage, Das Drehbuch lesen fällt mir schon so schwer, dass ich es in 4 Anläufen nicht über Szene 30 schaffe. Aber es ist schon so, dass ich früher in meinen Anfängen habe ich alles geschnitten, was nicht bei 3 auf dem Baum war, weil ich erstens irgendwie geschaut habe, dass das Geld reinkommt. Zweitens, ich gucken wollte, was gibt es alles für unterschiedliche Genres und Macharten. Ich habe auch Scripted Reality geschnitten, ne? Krasse Lernkurve, die ich da hingelegt habe, weil du einfach lernst, Geschichten zu erzählen,
Die
zu
ganze
finden.
Psychologie auch, wie, ne? Also da hätten wir
Mega
jetzt einen Berg
krass.
einladen können, der ist nämlich unser Reality-TV-Sucker. Du steuerst ja quasi auch so ein bisschen die Stimmung der Zuschauer dann am Ende des Tages,
Ja,
ne?
absolut. Und ich habe Werbung geschnitten, ich habe Imagefilme geschnitten, ich
Ja,
habe
krass.
Dokumentarfilme geschnitten, Scripted Reality, you name it, ich habe es geschnitten. Und habe mir dadurch aber auch Namen in verschiedenen Bereichen gemacht, weil es irgendwie hieß dann, ach guck mal an, die kann was. Also ohne, dass ich jetzt selber mich da irgendwie jetzt Werbung für mich mache, aber zumindest ich bin schnell und ich arbeite sauber und ich bringe meine eigenen Ideen mit ein und irgendwie macht man sich dann einen Namen und habe halt gemerkt, okay, alles klar, ich will in Richtung fiktionales Erzählen gehen und habe dann auch Schnittassistentin gemacht, nicht sehr lange, aber ich habe auch den Job gemacht und habe mich dann quasi über Fernsehfilme sozusagen hochgearbeitet und auch Co-Editing irgendwann dann die Kurve gekriegt, wo bessere, in Anführungsstrichen, Projekte kamen, nicht bessere, das ist das falsche Wort, weil das hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber Projekte
Künstlerisch
kamen,
ambitionierter
ja,
vielleicht so, ne?
und auch, und das muss ich ganz klar sagen, dank Adolfo, weil ich habe eine von Adolfos, glaube ich, ersten TV-Commercials geschnitten. Das ist eine Trilliarde Jahre her. Und wir sind da seit damals halt irgendwie immer in Kontakt geblieben. Und dann hat er Slyborn gemacht. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, Adolfo, das ist einfach, das ist irre, das ist toll. Ich bin so stolz auf dich und auf deinen Werdegang. Und das ist einfach sensationell. I love it. Ja. Und es war ja auch beängstigend, wie gut es war. Ja, weil wir alle durchlebt haben. Also für die, die es nicht gesehen haben, ist ja eine Pandemiegeschichte, die sie gedreht haben vor der Pandemie.
Ja.
Und dann kam es in der Pandemie raus und das war crazy einfach. Und dann hat er
Das
gesagt,
hat es mir damals schwer gemacht, das weiß ich noch genau. Ich habe
ja, genau.
die ziemlich zerrissen, die erste Staffel, weil ich nicht, ja, naja, weil war nicht bereit dafür. Und dann haben sie halt, der Christian Albert dann ja auch, hat halt was Sachen vorweggenommen, die zuvor in seinem Kopf war, das könnte passieren. Also gerade wie Leute eben auch argumentativ dann gegen andere Leute vorgehen etc. und so. Und dann haben wir das parallel erlebt. Und das war halt so die dunkle Seite von dem ganzen Scheiß.
Hat aber halt auch irre gut recherchiert, ne?
Auf jeden
Also, das
Fall,
ist halt.
ja, war auch alles total fein. Also ich habe ihm da auch Unrecht getan. Und aber das unterstreicht ja einfach auch, wie wirklich gut er da war und wie nah das Ganze ist. Das war schon ein Ding, tatsächlich, ja.
Ja, also mit mir hat es auch was gemacht, und auch vor allem emotional, körperlich bin ich mitgegangen. Und das ist, glaube ich, auch was ein Vorteil ist im Schnitt, dass ich halt spüre, wenn was funktioniert. Also wenn ich beim 100. Mal immer noch lache über eine Szene, zum Beispiel wenn es eine Komödie ist, oder wenn ich bei Lieber Rahme in der Abnahme mit dem Sender mir immer noch die Tränen runterfließen, wenn die Mutter über ihr totes Kind spricht, dann weiß ich halt, die Szene funktioniert und die rühre ich nie wieder an. So, also nicht jeder Editor ist, glaube ich, so emotional, aber ich freue mich eher über solche Reaktionen, wenn das was ausmacht bei mir. Es ist auch so, dass ich mir bei No Other Choice im Kino einfach zwischendrin die Augen zuhalte, weil ich denke, es gibt es nicht. Es ist einfach so. Da lachen dann immer alle und sagst, du schneidest gefesselt mit Säurefassmörder und Gulasch, dass aus Fesseln rausfließt sozusagen. Das ist also Gulasch, weil sage ich jetzt nur so despektierlich, weil es natürlich offensichtlich Props waren. Und es sieht richtig eklig aus, sonst kann ich total easy schneiden, aber im Kino sitze ich dann trotzdem da und bin der Konsument.
Ich finde das mega spannend, weil du jetzt auch. Du hast damit auch so viele Türen aufgestoßen, die ich glaube, die nicht nur mich interessieren, sondern auch unsere Hörer. Weil dieses Stigma, dass Filmediting sehr technischer Job ist, der auch sehr unemotional sein kann. Vielleicht kann das auch so sein, das weiß ich nicht. Das kann, das, da wird vielleicht, wenn auch viele Kollegen vielleicht das anders handhaben als du. Aber du zeigst ja auch, dass du sehr kreativ und emotional an die Sache rangehen kannst. Und deswegen wäre dann auch meine schlussfolgende Frage, was würdest du denn sagen, wie deine Rangehensweise an dieses Editing einen Schnitt, also wie kann das ein Projekt verändern? Also eine Szene als solches, aber wie kann das auch eine Serie oder einen ganzen Film verändern? Und hast du vielleicht sogar ein Beispiel, wo du wo du mal an sowas rangegangen bist und gesagt hast, ich fühle dass diese Szene anders geschnitten werden muss, dass dadurch was ganz Magisches entstanden ist?
Also, sagen wir mal so, wenn der Dreh stattfindet und wir bekommen das Material rein, jetzt bei der aktuellen Serie, die ich mit Adolfo mache, sind wir zwei Editoren, Ilja Siebert und ich, wir machen das zusammen. Wir teilen uns das Material auf nach Episoden. Was reinkommt, wird sozusagen erstmal weggeschnitten. Das sind erste Assemblies. Wir gucken einfach, haben wir alles? Funktioniert die Szene und geben Feedback Richtung Regie. Sobald abgedreht worden ist, hat man eine Ansammlung von Szenen, die sich Assembly nennen. Und das ist kein Rohschnitt. Das ist wirklich, es ist einmal alles geschnitten und liegt im besten Fall in der Reihenfolge, wie es gedacht war. Wenn man länger miteinander arbeitet, wie jetzt Adolfo und ich, und das ist jetzt irgendwie, glaube ich, unser sechstes gemeinsames Jahr auf fiktionalen Projekten, dann kann man auch schon mal sagen, jetzt in diesem Stadium, wo wir im zweiten Teil der Drehphase sind, lassen wir überlegen, ob wir das in eine andere Episode schmeißen. So. Aber eigentlich ist es quasi, solange gedreht wird, arbeiten wir vor uns hin. Und dann gibt es eine kurze Phase, wo Regie auch mal kurz durchschnaufen darf. Und dann kommt die Regie in den Schnitt. Und dann findet man gemeinsam die bestmögliche Version. Da arbeitet jeder Regisseur anders, mit jedem Editor anders. Kommt auch drauf an natürlich, wie involviert ist die Regie ins Buch und ist er Creator oder ist er hat das Drehbuch auch geschrieben oder ist er der Regisseur und es ist ein Regisseur von drei Regisseuren und es gibt noch einen Showrunner. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Einflussmöglichkeiten sozusagen von Regie. Aber das ist auch je nachdem, wer der Auftraggeber ist, kann man da sehr, sehr frei das ganze Ding auf den Kopf stellen oder muss sich erstmal an eine gewisse Vorgabe halten, weil natürlich auch der Sender oder der Streamer was Bestimmtes bestellt hat. So. Aber man darf quasi erstmal seine erste Version präsentieren, den sogenannten Director's Cut. Und dann geht man in den Austausch mit den Kunden letztendlich, ne? Weil es gibt ja jemanden, der bestellt was bei dir. Du bist ja eigentlich ein Dienstleister. Du bist ein sehr kreativer Dienstleister. Und dann nehmen wir die mit an Bord und dann finden wir alle zusammen die Version, mit der alle glücklich sind.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen, du hast ja jetzt schon ziemlich tief erzählt, aber mir, das brennt mir natürlich jetzt gerade, wenn du mal drei Filme nennen müsstest, bei denen du sagst, also hier kann man sehen, was wirklich guter Schnitt bedeutet, weil da gehen natürlich auch die Meinungen auseinander. Selbst ein hochgeschätzter Kollege von uns, nämlich der Stu, hat vor 10 Jahren mal eine Top 10 gemacht. Das sind die am besten geschnittenen Filme aller Zeiten. Der Stu, musst du wissen, ist ein Kollege, der beim Telestammtisch arbeitet. Das ist auch ein sehr toller Film- und Serienpodcast und der bei uns schon mehrfach auch zu Gast war und immer wieder gerne kommen darf. Er und Sandro verbindet eine sehr, sehr tiefe Liebe zueinander. Mhm. Und der hat zum Beispiel auf Platz 1 gesetzt von Thelma Shoemaker geschnitten Wie ein wilder Stier von Scorsese. Citizen Kane auf Platz 2, Apocalypse Now auf 3, Hinter dem Rampenlicht, Bonnie und Clyde, Der Pate, Lawrence von Arabien, der Weiße Hai, JFK und French Connection. Und wenn ich dann so mal google, was wird denn so allgemein hin als besonders gut geschnitten dargestellt, da findet man etliche von denen wieder, also Apocalypse Now und Bonnie und Clyde. Also, ich brauche von dir jetzt einfach mal so drei Filme, wo du sagst, wenn du dich für diesen Beruf interessierst und du willst erstmal verstehen, was ist ein guter Schnitt, dann musst du diese drei Dinger gesehen haben.
Ja, also ich gehe voll mit Raging Bull. Thelma Shoemakers Schnitt ist da total krass, weil er die ganze Zeit Tempowechsel hat und so einen krassen Rhythmus, so einen Rhythmuswechsel hat, je nach Kontext sozusagen. Also die Kampfsachen sind solche Gewaltexzesse, dass du es eigentlich kaum mehr erträgst und es wird einfach weiter drauf gehalten und es sind schnelle Schnitte und es sind harte Cuts und da sind Zeitlupen mit drin und so weiter. Und dann hast du Alltagsszenen, die sind wie ein Dokumentarfilm. Es wird einfach, du hast das Gefühl, wann wird endlich geschnitten? So, ja. Also das ist total irre, wie in welchen Extremen sozusagen sie sich da befindet oder aufgehalten hat im Schnitt. Und das kann man jetzt analysieren, ob das die Figur LaMotta ist das, ne? Die innere Zerrissenheit ist und so. Aber also Filmanalyse, das liegt mir jetzt fern, da jetzt zu betreiben. Aber das ist zum Beispiel auf jeden Fall, es macht es, also ich weiß noch, als ich den gesehen habe, es ist so, macht sowas. Also mit mir macht halt körperlich was, wenn ich diese Gewaltexzesse so ausgeliefert bin. Ja? Und auch genauso ja ausgeliefert bin im Ring, wie wenn er da auf seine Frau losgeht und eigentlich auf die einprügelt und gerade noch, du siehst es nicht, weil es irgendwie out of frame sozusagen stattfindet. Ja? Also eigentlich ist es quasi die Gewalt gegen die Frau, die musst du nicht ertragen. Aber indem du es nicht siehst, ist es eigentlich genauso schlimm oder noch schlimmer, wie wenn du die Kampfszenen im Ring siehst. So, also damit ist, da, also das ist so ein klassischer Best-Editing-Beispiel. Aber
oh, ich sage mal, wir machen ja immer gerne Rankings. Ich schreibe mir den auf, ja, Raging Bull.
Also, ob das jetzt Phase 1 ist, I don't know, aber ich bin eh ein krasser Scorsese-Fan und Thelma Shoemaker-Fan und die darf sich eh alles Mögliche erlauben und ich finde es immer noch geil. Sie hat natürlich auch, sie hat den halt einer der, wenn nicht den weltbesten Regisseur, ja, der ja oft das Material liefert und die Bildkomposition, also jeder würde sich wünschen, also einmal dieses Material bekommen. Ja, also
das muss man vielleicht einmal ganz kurz sagen, für die sie nicht so mit ihrem Werk bekannt sind, Thelma Shoemaker ist halt maßgeblich eben langjährige Mitarbeiterin von Martin Scorsese seit den 80ern schon und hat halt die ganzen Filme, die wir kennen und lieben, Goodfellas, Kap der Angst, Zeit der Unschuld, Casino natürlich dann auch wieder, Gangs of New York und das alles hin bis zum letzten bisher, Killers of the Flower Moon, alle geschnitten. Und das bedeutet natürlich was. Das ist natürlich dieser Traum, wo du auch gesagt hast, wenn man halt so gut zusammenarbeitet, dass man dann schon weiß, wie der andere tickt und man findet dann eben eine so tolle Zusammenarbeit. Das sagt ja auch viel darüber aus, über den Beruf, der sonst eher hinter den Kulissen stattfindet. Aber das wollte ich nur mal kurz reingehauen haben, weil man kann man alle gucken, diese Filme. Aber hau du doch noch mal privat raus, so wenn du sagst, also das musst du gesehen haben, sonst kannst du nicht überschneiden mit mir reden.
Man kann mit mir über alles reden, auch wenn man die nicht gesehen hat. Aber
welchen würdest du empfehlen?
Also Apocalypse Now ist ja auch so ein typisches Beispiel. Hattet ihr, glaube ich, gerade gesagt, geschnitten von Walter Murch, der nicht umsonst halt auch Bücher schreibt, die wir alle immer lesen müssen, wenn wir Filmeditoren werden wollen. Ja? Also das ist so The Blink of an Eye und wie sie alle heißen. Also das ist wirklich so, du willst zum Schnitt, guck mal hier, der hat das geschrieben. Ja? Und der Apocalypse Now ist halt so ganz berühmt für diese Anfangssequenz, wo Ton so einen krassen Stellenwert auch bekommen hat. Ne? Und Tonschnitt war fast genauso wichtig oder hat eigentlich war gleich wichtig wie Bildschnitt. Da geht es halt am Anfang, ich war also ne, für die, die es nicht kennen, es geht um Kampf im Dschungel und Krieg und so. Und du hast halt diese wenn mich nicht alles täuscht, das waren es Überblendungen. Du von dem Helikopter mit dem Ventilator und es wird immer, es zieht dich halt total rein in die Geschichte. So, also wenn man sich auch nur die Anfangssequenz anschaut, hat man schon viel gewonnen. Ja, man kann den Film auch ganz gucken.
Ja, sollte man. Und vor allem dann auch in der, tatsächlich in der ganz langen Fassung mit über 3 Stunden Material. Da zuckt jetzt der Steven am anderen Ende wieder zusammen.
Der ist schon bei Scorsese ausgestiegen, Mo. Das ist.
Ja, ich weiß, was du meinst. Alles, was lang ist von den Italienern, da zuckt der Steven zusammen.
Ja. von den neueren Filmen, was vielleicht auch spannend ist, also was heißt neuer? Also ich liebe zum Beispiel auch The Departed, auch Sam Shoemaker und Scorsese. Das sind zwei Parallelhandlungen, die so sensationell ineinander verwoben sind, dass man einfach überhaupt nicht aufhören kann zu gucken und so reingezogen wird. Und da die unterschiedlichsten Übergänge, also wo man richtig auch, also wie bei jedem Scorsese-Film, auch einfach Kamera studieren kann, aber keine Ahnung, einer sitzt in seinem Office und macht das Licht aus und dann ist Cut und du wechselst eigentlich komplett die Location und da sitzt jemand im dunklen Bild, das funktioniert einfach im dunklen Raum, das funktioniert einfach und es gibt so harte Cuts, wo du einfach so rausgerissen wirst aus der Szene oder einfach gar nicht geschnitten wird. Da gibt's ja dieses Finale dann mit dem, wenn alle auf dem Dach sind und dann runterfahren und der Lüft geht auf und es nimmt ein tragisches Ende. Aber da wird halt einfach nicht geschnitten. Und das erwischt dich so eiskalt, weil nicht geschnitten wird. Weil du denkst die ganze Zeit, alles klar, dann kommt jetzt sicher gleich der Schnitt und dann passiert was. Aber dann ist es schon passiert, weil es einfach in der Szene, im Bild, im Frame passiert sozusagen.
Oh, das ist, da muss ich sofort eine Frage stellen. Das interessiert mich brennend. Ist genau das, was du gerade gesagt hast, die Entscheidung, Szenen stehen zu lassen.
Ja.
Würdest du sagen, auch das ist, so wie du es erfahren hast, eher eine Entscheidung des Editors oder ist das eine Kreativentscheidung, die eher so aus dem Bereich der Kamera kommt, weil man sagt, ich nehme jetzt, wir liefern jetzt nur diesen Take, weil wir an diesen One-Shot hier glauben. Oder meinst du, dass das eigentlich immer eher so ein Triumph ist aus dem Editing Room, dass die sagen, ey, wir sind jetzt mutig, wir trauen uns das einfach?
Also es ist nie meine Entscheidung, es ist immer die Teamentscheidung. Und letztendlich, wenn ich eine andere Meinung habe als meine Regie, dann ist es schon auch im Zweifelsfall so, dass Regie mich sticht, ne? Also ich bin nicht diejenige, die das zu entscheiden hat. Wir dürfen das Bestmögliche gemeinsam finden und auch ausdiskutieren. Das gehört auch dazu, unterschiedliche Meinungen zu haben, weil man dadurch was Neues kreiert. Es gibt ja immer die Variante, ich finde was gut, Regie findet es auch gut, super. Ich finde was gut, Regie findet es schlecht, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir eine Lösung finden. Oder wir beide finden es schlecht und dann finden wir gemeinsam auch eine Lösung. So, genau. Und dann, wenn wir was gefunden haben, was wir richtig gut finden, dann kommen nach uns die höheren Instanzen und sagen, ja, wir hätten jetzt ganz gern eine romantische Komödie bestellt im Nachhinein statt einem Thriller über... Nein, Schmarrn. Aber als Beispiel. Also es gibt ja immer die unwahrscheinlichsten Möglichkeiten, wie es dann eben gut durch Abnahmen geht oder man einfach doch nochmal sagt, okay, lass mal umkrempeln. Und bei einer Serie zum Beispiel, die ich gemacht habe, stand am Ende keine Episode hatte mehr den ursprünglichen im Drehbuch geplanten Anfang oder Ende. Es war einfach komplett aufgerissene Struktur und wir haben es komplett im Schnitt neu gefunden, wie wir diese Geschichte erzählen wollen.
Super. Krass, okay.
Das war aber tatsächlich Auftraggeberentscheidung.
Aber die Entscheidung ist dann auch erst im Schnitt gefallen oder schon vorher im Prozess?
Nee, wäre es vorher gefallen gewesen, dann hätten sie das Drehbuch umgeschrieben.
Ah, okay.
Dann wäre es auch anders gedreht worden. Dann hätte man auch andere, hätte man andere Schwerpunkte setzen können, auch im Dreh. Hätte man Figuren anders ausarbeiten können. Und dann, da ist dann, where magic happens, wenn man dann wirklich trotzdem dann noch ein gutes Produkt letztendlich herstellt. was gerne geguckt wird, das auch gut rezensiert wurde. Und keiner wird jemals erfahren, welches Projekt das war.
Also würdest du sagen, der allgemeine da draußen vorherrschende Mythos, der Film wird kann im Schnitt zerstört oder gerettet werden, bewahrheitet sich aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus?
Also ich glaube nicht, dass man im Schnitt wirklich gutes Material zerstören kann. Das kann ich mir, also da werdet ihr mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, weil ihr habt, glaube ich, 100.000 Filme mehr gesehen als ich. Aber ich glaube, mit einem ordentlichen Material kann man immer was Gutes erstellen. Und man kann aber auch aus Performances, die halt vielleicht nicht so gut funktioniert haben am Set, immer noch hinten raus sehr, sehr, sehr viel machen.
Mhm. Ich würde jetzt am liebsten dann 4 Stunden Deep Dive mit dir machen in Richtung Fancuts. Jetzt hast du leider überhaupt keine gesehen.
Naja, also ich habe nicht keine gesehen, aber es ist halt, also folgendermaßen. Ich maße mir tatsächlich auch einfach nicht an, fertige Filme besser machen zu wollen oder zu bewerten, wenn ein Fan den irgendwie neu schneidet. Ne? Weil da steckt so viel Herzblut drin, so viel Arbeit, mehrere Jahre. Also bis so ein Film mal irgendwie auf der Leinwand landet, sind ja nicht selten 5 Jahre Arbeit eingeflossen. Mhm. Ich würde es mir einfach nicht anmaßen, sozusagen, guck mal, wenn man da 40 Minuten rausnimmt, viel geiler. Weil das ist ja, es ist und bleibt ein Kunstwerk. Es ist eine Artform, ja, so.
Ich verstehe genau, was du sagst. Also man kann sich jetzt Twin Peaks Staffel 3 in einem 9-Stunden-Cut angucken oder man kann sich einfach die 18 Stunden von David Lynch direkt ins Gehirn ballern. Das ist ja dann auch immer einfach so an sich. Aber es gibt auch Filme, da wirst du uns auch zustimmen, wo du dann sagst, ja, jetzt ist hier aber der Dampf rausgenommen worden oder hier diese Szene oder sowas, die hätte ich da vielleicht nicht gemacht. Also manchmal fühlen wir das ja auch. Da unterhalten Sandro und ich uns und sagen dann auch so, ja, und dann war die Action mal gut, aber dann war immer wieder das dazwischen geschnitten oder dies war oder das war oder eine Szene, die zu gar nichts geführt hat, bei der man gemerkt hat, am Anfang hatte sie vielleicht mal eine Wichtigkeit, aber durch Nachdrehs ist das dann kaputt gemacht worden und dann denke ich mir auch immer, da hätte man durchaus schon mal nochmal das eine oder andere wegschneiden können oder halt eben auch drin lassen können. Es gibt ja auch so, dass man manchmal ja schon ganz deutlich merkt, hier ist irgendwas im Schnitt kaputt gegangen, also sei es, es gab mal viel, viel mehr. Und es gab die Entscheidung, nee, das muss viel, viel kürzer werden, was genauso total nach hinten losgehen kann, als auch andersrum, dass man sagt, nee, jetzt haben sie immer zu viel Freiheiten gegeben und der Film muss eben nicht 3,5 Stunden lang sein. Es ist schwierig.
Es ist schwierig, weil letztendlich ist es ja trotzdem so, in den selten, also außer du bist eine freie Produktion und bist komplett selbstfinanziert und machst dein eigenes Ding und sagst, okay, ich gehe jetzt auf ein Filmfestival, mal gucken, was geht. Bist du einfach jemand, der beauftragt wird mit einem Produkt. Und das heißt, du hast immer einen Kunden, der das letzte Wort haben darf. Außer du hast so einen krassen Vertrag, wo drin steht, und Regie XY darf jetzt mit seiner Editorin Laura Wachauf machen, was er will.
Ja,
das ist das angestrebte Ziel.
Genau, in der Realität gibt es das nicht. Du kannst nur froh sein, wenn du auf Kundenseite Filmenthusiasten hast, die Bock auf dich haben, auf deine Arbeit haben, auf deinen kreativen Input und sagen, wie in der ARD zum Beispiel, und das ist ja wirklich ein Paradebeispiel, wie es laufen kann mit Oderbruch, dass da einfach ein Sebastian Lückel ist und sagt, Adolfo, Arendt, Christian, Albert, ich finde toll, was ihr da habt, let's go.
Ja, das ist es. Wir haben jetzt ganz viel gelobhudelt, jetzt müssen wir natürlich auch nochmal einmal in die andere Richtung gehen.
Schlechte Filmschnitte waren wir, ne?
Lasst mich mal da noch einen Faden aufgreifen, Mo, weil das ist nämlich eine gute Brücke. Ich habe das erste Mal festgestellt, was schlechter Filmschnitt ist, da muss ich vielleicht nicht 12 Uhr so gewesen sein, im Kino zu Die Rückkehr des Königs. Weil der Film, und das schließt nämlich an deine vorherige Frage an, Mo, ist ja eigentlich, es ist zwar der Director's Cut, aber wir gucken ja alle nur noch die Extended Edition, ne, seit die Filme rausgekommen sind von Lord of the Rings. Und ich kann mir die nicht angucken, weil da fehlen Der Film hat Plotholes. Bei den ersten zwei mag das noch gegangen sein, aber der dritte hat einfach Plotholes. Das funktioniert gar nicht. Wenn ich nur an die Piraten da denke, die einfach gar nicht auftauchen und so ein Kram oder Saurons Mund, das sind so elementare Szenen, die einfach auch die Dramaturgie völlig ändern. Nun ist es, das wäre meine erste Frage, Laura. Wie stehst du denn dazu, so es gibt ja auch von Alien 3 den Assembly Cut zum Beispiel, der dann veröffentlicht wurde. Also nicht so Fan-Cuts, sondern generell zu den Director's Cuts. Findest du das eine gute Sache? Und schaust du dann auch gern mal rein, was sind so die Unterschiede? Dann überleitend, wenn wir das geklärt haben, dann, was sind denn Beispiele, wo es nicht geklappt hat? Wo sollte es denn einen Director's Cut geben?
Also, ich finde, Director's Cuts haben schon ihre Daseinsberechtigung, weil das im besten Fall ja das ist, was der Künstler zeigen wollte. Und sei es das Studio oder aus anderen Gründen, andere Gründe fallen mir gerade nicht ein, oder weil einfach zu lang ist für Kino, whatever, es eben nicht geschafft hat auf die Leinwand. Deswegen finde ich, hat es schon seine Daseinsberechtigung. Und
Also bist du ja nicht jemand, der sagt, George Lucas, nimm die Finger von Star Wars, die Version von damals ist die richtige, sondern du bist da offen für.
Ich bin total offen dafür, klar.
Ah, gut.
Also, ja. Nee. Aber das ist halt so eine Meinung, ja. Die zählt halt nichts, wenn ich das sage. Weil das ist einfach meine persönliche Meinung. Aber ich bin auch Konsumentin in dem Moment, ja, ne? Wenn ich im Kino sitze und irgendwie fast 4 Stunden Film anschaue, da fallen mir, also das, ich bin da leider auch, also auch wenn ich schon so alt bin, wie ich bin. Ich bin auch nicht mehr so gut darin, lange durchzuhalten, außer in extrem guten Beispielen. Also wie zum Beispiel One Battle After Another, der einfach sich überhaupt nicht anfühlt, als wäre er so lang, wie er lang ist. Also das ging ja, oder auch, wie gerade schon erwähnt, No Other Choice. Ist ja auch, weiß ich nicht, gefühlt 3 Stunden lang. Plus, minus. Also der war ja wirklich lang. Keine Ahnung, wie lang er war. Aber es macht nichts. Du schaust einfach diesem Mann zu, diesem Komplettversagen auf ganzer Linie und diesem eigentlich nur seine Familie retten, und du bist total involviert und es ist alles gleichzeitig, und das kann One Battle After Another ja auch. Es ist irgendwie ein Familiendrama und es ist ein gesellschaftskritisches Stück, und im Beispiel von One Battle After Another ist es dann auch noch eine Komödie und auch noch ein Actionfilm und auch noch eine Satire, und es ist alles am besten alles in einer Szene, ne? Also du bist halt so involviert, dass du auch 3 Stunden schaust. So. Mhm. Also, aber wo waren wir abgebogen?
Welche Filme bräuchten denn einen Director's Cut? Oder einfach Negativbeispiel, ne? Weil da wollte Momo ja auch hin. Da gibt es ja verschiedene Sachen. Man kann sich jetzt darüber aufregen, die legendäre, ne, Szene hier, wie Liam Neeson da mit 38 Schnitten über den Zaun springt, weil er es einfach nur noch in Zeitlupe kann und Taken 3D aber Dynamik vorgaukeln will. Das sind ja so.
Das ist halt traurig, ne?
Also das ist traurig, halt, aber das sind halt so. Aber die sind ja trotzdem irgendwie Kult.
Ja.
Aber die Frage ist so, was ist so ein Film, wo du sagst, der funktioniert einfach im Schnitt nicht? Oder der hätte ganz anders sein können, wenn da mehr Liebe reingeflossen wäre?
Mein Mann wird mich dafür lynchen, wenn ich jetzt nach Hause komme. Aber ich bin zum Beispiel, ich bin der ganzen Marvel-Filme echt überdrüssig. Und das scheitert aber nicht am guten oder schlechten Schnitt, sondern es ist einfach, weil ich keine Lust mehr habe, den 24. Marvel zu gucken. Und ich mag auch die Serien nicht mehr gucken. Also ich habe es irgendwie durchgespielt und es überrascht mich nicht mehr so. Und ich war echt neuer Marvel, let's go, ja, Kino. Aber ich will es nicht mal mehr zu Hause auf der Couch gucken. Wie gesagt, da mache ich mich zu Hause unbeliebt. Aber da scheitert es nicht im Schnitt. Und das ist ja auch wieder das, was macht einen gut geschnittenen Film aus. Es ist ja, wenn die Story nicht funktioniert, kannst du noch so in Anführungsstrichen gut schneiden und technisch deine Arbeit machen. Aber wenn die Geschichte nicht da ist, dann schade. Oder das überraschende Moment. Ja. Genauso wie die ganzen Transformers-Sachen.
Oder Klammer aufmachen, einfach mal Michael Bay hier eintragen.
Boah, da wird mir regelmäßig schlecht, wirklich. Also, ich verstehe auch bei Transformers-Filmen einfach nicht, was da gerade passiert, bin ich ganz ehrlich.
Genau, es ist absolutes Chaos. Und dass es überhaupt noch quasi produziert werden durfte, weil die sitzen ja auch in Abnahmen, sollte man meinen. Und sich denken, ist das jetzt gut so, wie es ist? Also wollen wir das dem Publikum zeigen? Ich meine, wahrscheinlich, die sind alle nicht im Negativ-Box-Office da rausmarschiert, würde ich behaupten. kenne jetzt leider die Einspielergebnisse nicht, aber es ist halt nichts, wo ich dann auch meine weniger werdende Zeit für opfer. Also lieber gucke ich Pluribus auf Apple TV als Serie und gucke Serie zu, wie sie kaum geschnitten wird. Also wo ja unerträglich, in Anführungsstrichen, unerträglich lange Einstellungen existieren, weil die Frau einfach nichts zu tun hat. Ne? Also jetzt einfach sich dem jetzt erstmal diesem ganzen, sie muss jetzt erstmal ankommen in der neuen Realität und du erlebst es so mit ihr. Die Serie nimmt sich Zeit und es macht Spaß, sich dem so hinzugeben. Bin ich viel mehr Fan von als Suicide Squad, was alles ein einziger Trailer ist, 90 Minuten lang und unerträglich ist. Also beziehungsweise, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, irgendwie seicht. Ich war da im Kino und ich weiß noch, ja gut, alles klar, been there, done that, ja. Aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ja,
berühmterweise von der Trailerfirma neu geschnitten wurde. Ne? Das, so, die, so die ist Geschichte es kennt er ja. Ne? Das, ja.
Der Trailer kam so super an, dass ich, wer war das, Warner?
Ja.
Gedacht hat, jetzt machen wir den ganzen Film auf links, der muss jetzt so funzen wie der Trailer.
Genau, schön noch ein paar 70s und 80s rein, weil Guardians gerade so gut funktioniert hat.
Ne? So ist es. Und Guardians of the Galaxy, der erste Teil, war sensationell. Den feiere ich immer noch. Ich könnte mir den heute Abend wieder angucken. Aber das ist halt auch, weil es irgendwie neu war. Es war catchy und es war daring und es war lustig und es war emotional und es war Action. Es ist so ein Blockbuster, der so einen auf so vielen Ebenen abholt.
Das stimmt. Ich könnte jetzt dann wieder sagen, es gibt so ein paar Filme, die werden wahrscheinlich durch keinen Cut der Welt gerettet werden können. Siehe, Klammer auf, Michael Bay Filme, Klammer zu. Und auch Zack Snyder ist eigentlich meiner Meinung nach unredeemable, der arme Mann. Weil er auf der Hälfte der Strecke immer seine Ursprungsidee irgendwie vergisst.
Ja, Zack Snyder ist dann schlecht geworden, als er selbst die Kamera in die Hand genommen hat. Und ich glaube, das hat dann auch Einfluss aufs Editing.
Und halt eben auch, glaube ich, einfach zu viel Handhabe gegeben hat. Also ich glaube, der hat einfach in seinem Leben vielleicht zu wenig Leute, die immer sagen, du, weißt du, hier eine halbe Stunde Feld bestellen ist nicht das Spannendste, was man zeigen kann. Aber ist egal. Laura, ich muss jetzt aber noch eine ganz wichtige Frage stellen. Und zwar ist es ja so, die deutsche Filmindustrie tickt anders als die amerikanische natürlich. Selbst wenn man für Streamer arbeitet, ist das in Deutschland immer noch mal was anderes, als es vielleicht in den Staaten ist. Und das generell, das ganze Filmbusiness, das Schreiben, das Drehen, das Schauspielerinnensein ist schwierig. Und wie steht's denn da mit Editing? Muss man sich lange einen Namen erarbeiten, um dann auch wirklich ernst genommen zu werden? Oder besteht ein Bedarf? Also gibt es vielleicht sogar zu wenig Editoren in Deutschland, so dass man da sagen kann, wenn ich mich dafür interessiere, kann ich ja vielleicht nochmal den einen oder anderen Fernkurs machen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Ist es schwierig, an Jobs zu kommen in Deutschland, in der Szene, in der wir da so drin sind?
Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung natürlich sprechen und auch aus der Erfahrung einer Schnittplatzvermietungsfirma sozusagen, weil ich mit einem Kollegen, mit dem Marco Pavdauria hier in München Schneideräume auch vermiete. Das heißt sowohl an meine eigenen Projekte als auch an andere Kollegen. Das heißt, wir haben auch andere Projekte bei uns im Büro mit drin, wo wir natürlich auch ein bisschen mehr mitkriegen. Ja? Und da kriegen wir auch die Assistenten mit und dann kriegen wir auch die Praktikanten mit und manchmal haben wir auch Schülerpraktikanten, die mal reinschnuppern. Und da ist es aber zum Beispiel so, ich freue mich immer, wenn wir einen Praktikantenanwärter haben oder einen Schülerpraktikanten, der 14 ist und sagt, ich will unbedingt zum Film, darf ich bei euch 2 Wochen lang, 3 Wochen lang über die Schulter schauen? Dann sage ich, komm, sofort, wann kannst du kommen? Ja? Mhm. Und dann dürfen die auch richtig mitmachen, weil was uns fehlt tatsächlich in der Branche ist der Nachwuchs. Mhm. Die neue Generation scheut sich etwas vor. Ich weiß nicht, ob es die unattraktiven Arbeitszeiten sind, wobei es gar nicht so schlimm ist wie früher wahrscheinlich noch. Aber wenn man so anhört, dass Berufsanwärter kommen mit der Forschung, ja, sie würden gerne Part-Time arbeiten oder Sie würden gerne 80-20 oder 60-40, also es gibt so die unterschiedlichen Modelle, die es da so zu geben scheint in anderen Branchen, das gibt's halt hier nicht. Ne? Mhm. Das ist Zeit ist Geld und wir versuchen auf geregelte Arbeitszeiten zu kommen und Regelarbeitszeiten von 40 Stunden durchzusetzen, was uns auch immer besser gelingt. Aber Hand aufs Herz, wenn ich 40 Stunden die Woche 8 Stunden plus Pause, 9 Stunden plus Pause oder auch 10 Stunden plus Pause kreativ arbeite. Manchmal ist nach 4, 5, 6 Stunden, wie beim Schreiben auch, ist eigentlich die kreative Leistung schon vorbei und dann arbeitest du eigentlich noch technisch ab. Aber das Gehirn kann ja nicht 10 Stunden am Tag kreativen Output leisten. Ne? Und das ist ja schon so, wir erschaffen ja in einer leeren Timeline, also in der, ich hoffe, jeder weiß, was eine Timeline ist, also im Schnittprogramm ist erstmal nichts und dann bauen wir die Szene zusammen. Da ist erstmal nichts und dann kreieren wir mit dem Material, was wir haben oder auch mit unserer Imagination, was noch fehlen könnte, dass wir neue Texte schreiben und so weiter. Das kommt ja dann auch nochmal oben drauf. Mhm. Also es ist schon anstrengend. Es ist im Kopf. Es ist offensichtlich sitze ich den ganzen Tag. Manchmal stehe ich auch, aber es ist vor allem im Kopf ein anstrengender Job. Und wenn da der Nachwuchs einfach sagt, vielleicht wäre auch schön auf 30 Stunden, so einfach ist es dann halt leider nicht. Mhm. Aber das Gegenteil sehe ich eben auch. Das sind die Schülerpraktikanten oder die gerade Abi gemacht haben und einfach so on fire sind, dass die in all ihren Ferien sofort wiederkommen wollen und sagen, braucht ihr Unterstützung? Ich wäre so gern wieder dabei. Dann weiß ich halt einfach, okay, der wird auch seinen Weg gehen, weil der oder diejenige einfach auch den Mund aufmacht. Und das war bei mir auch so. Wenn du sagst, ich möchte das, dann findest du einen Weg, ne? Dann rufst du die Leute an, dann putzt du Klinken, dann machst du, ich glaube, ein Fernstudium bringt in der Branche nicht so richtig viel, aber du gehst halt ans Set und gehst auf die Berlinale und knüpfst Kontakte. Und es ist schon so, dass in der Branche viel über Vitamin B läuft. Vitamin B bedeutet aber nicht, ich kenne denjenigen und deswegen kriege ich den Job, sondern ich kenne denjenigen, weil mit dem habe ich schon mal gearbeitet und da habe ich meinen Job gut gemacht und deswegen empfiehlt er mich hoffentlich weiter und deswegen bekomme ich bei Person C dann auch wieder die Möglichkeit, auf dem nächsten Projekt mitzuarbeiten.
Also am Ende ist es Networking und harte Arbeit.
Du musst schon abliefern. Es ist schlecht, wenn du nicht ablieferst.
Das meine ich damit, ja, genau.
Also. Da sind wir ja große, also ich bin persönlich ein großer Fan davon, dass die Leute abliefern, wenn sie dafür bezahlt werden. Das sehen viele nicht so, aber ich schon. Du kannst jetzt natürlich nicht über aktuelle Projekte reden, wenn wir alle noch nicht wissen, dass es die gibt. Das ist natürlich, wir hätten jetzt natürlich schon noch ganz gerne so ein Schmankerl, was außer uns niemand weiß. Wir wissen aber auch, dass das schwierig ist, beziehungsweise gar nicht gibt. Deswegen stelle ich mal eine andere Frage noch. Also, wenn du dir wünschen könntest, mit jemandem zusammenzuarbeiten, dann wäre das?
Will man nach den Sternen greifen? Also ich bin schon so froh und das ist wirklich, ich will nicht schleimen, aber es ist schon wirklich toll. Also mit den Leuten, mit denen ich arbeiten durfte bisher, sei es der Adolfo, sei es.
Dem müssen die Ohren dermaßen klingeln heute Abend.
Nee, es ist schrecklich. Nein, aber es ist wirklich schrecklich, weil das ist, für den würde ich ans Ende der Welt reisen, um mit ihm das nächste Projekt zu machen. Es ist so ein schönes Arbeiten. Und weil er auch einfach, glaube ich, jeden Film auf dieser Welt gesehen hat und genau weiß, was er will. Und er ist immer super kreativ und er geht mit einem halt auch Wege, die jetzt erstmal nicht so 0815 sind, man schneidet das einfach so weg und weiter geht's, ja, sondern das ist einfach, ist immer schönes Arbeiten und es macht halt total Spaß. Also es ist wirklich, das weiß er auch, sage ich ihm auch ganz oft. Und genauso ist es aber auch ein total schönes Arbeiten mit dem Gregor Schnitzler, mit dem ich jetzt Bibi Blocksberg gemacht habe, ja, und ganz anderes Genre und einfach Kinderfilm, weil das einfach unterschiedlicher könnten die zwei nicht sein und es ist trotzdem einfach ein schönes Arbeiten, weil es so ein Miteinander ist und weil meine Meinung auch was zählt. Ne? So, die Mehrzahl der Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe, und sei es der Florian Schwarz, mit dem ich Gefesselt gemacht habe, oder Christian Ditter war super, mit dem habe ich Biohackers gemacht damals. Das ist einfach, das ist alles toll. Toll, toll, toll. Ich mag meinen Job sehr gern.
Das hört man. Man hört das ja oft, dass Regisseure, die ein gutes Verhältnis zum Editor haben oder einen Stammeditor, auch einfach bessere Filme machen. So berühmtestes Beispiel ist ja irgendwie dann Tarantino auch gewesen, muss man ja sagen. Sally Menke ist ja verstorben. Der hat ja auch immer berühmterweise die Schauspieler an den Sets, das weiß ich, weil ich ja von den Filmen tatsächlich auch viele Making-ofs angeschaut habe, Sally immer grüßen lassen, ne, bevor die den Take einsprechen, damit die sich im Schneideraum freut. Und dementsprechend hat sie auch immer das letzte Wort gehabt. Hat er ja auch in jedem Interview gesagt. Und
ich krieg auch immer wieder Grüße von Adolfo vom
Set. Machst du das? Ja, wollte ich gerade fragen. Ist das so, ja? Cool.
Ja, immer mal wieder. Doch, das gibt's schon, ja. Es ist halt, ich glaube, wenn man sich dann auch einfach aufeinander verlassen kann, wird besser. Man entwickelt sich gemeinsam weiter und gut. Gut.
Pass auf, Laura, ich habe mal ein paar Fragen noch. Ein paar so Filme, die einen besonderen Cut haben, wo ich ganz kurz, du musst gar nicht ins Detail gehen, noch so deine Meinung wissen möchte, wenn wir jetzt einmal bei Tarantino waren. Pulp Fiction. Mhm. Das ist ja so ein Film, durch die Erzählweise, wie der im Editing ist. Würdest du sagen, dass das Editing eigentlich das Alleinstellungsmerkmal, also nicht Alleinstellungsmerkmal ist, aber das Besondere des Films?
Nee. Witzig, ne?
Interessant.
Obwohl der so speziell ist und man ja auch so irgendwie so mitpuzzeln muss in dieser nicht linearen.
Der hat das ja so en vogue gemacht, so ein bisschen.
Ja,
ne?
Also ich weiß noch, als der ins Kino kam, war ich zu jung, um den zu sehen. Und mein Vater hat mir erzählt, er war in Pulp Fiction und er ist rausgegangen aus dem Film. Was für ein Quatsch. Der konnte damit gar nichts anfangen. Und dann habe ich den irgendwie, weiß ich nicht, 2 Jahre später wahrscheinlich, habe ich ihn dann auch gesehen und konnte mich erinnern, was er gesagt hatte. Und das war einfach quasi so eine ganz andere Erzählweise, als er es gewohnt war oder als er sehen wollte. Ich weiß bis heute leider nicht, was ihn so krass dran gestört hat. Aber er hat den Film nicht zu Ende geguckt, das weiß ich noch. Und ich meine, da ist so viel gut und das ist aber... Das ist auch dank des Schnittes gut. Es ist spannend und es ist lustig und es ist schnell. Allein diese Adrenalinspritzen-Szene, also wenn man sich, wahrscheinlich kann man das auch bei YouTube eingeben, Pulp Fiction, hier Adrenalinspritze. Es ist so gut, aber es ist halt ein Teil vom Team-Effort. Also das, ich vielleicht stelle ich auch unsere Arbeit dazu sehr in den Schatten, aber der Film ist nicht besonders gut, weil der Schnitt besonders gut ist. Der ist auch so gut, weil der Schnitt auch gut ist.
Okay.
Die Geschichte, am Schluss muss die Geschichte funktionieren. Wenn die Geschichte funktioniert, weil es ein One-Taker ist oder ein möchtegern One-Taker in 90 Minuten, weil irgendwelche versteckten Schnitte drin sind und eigentlich sind irgendwie 10 Schnitte im ganzen Film. Wie hieß er? Hier,
Birdman.
Birdman, vielen Dank. Ja, ja. Genau. Dann ist der auch gut. Ich fand den super.
War nicht sogar Zone of Interest für einen Editing-Oscar nominiert damals? Ja. Habe ich mich auch schon gefragt. Das ist doch nur.
Ja, aber auch, also der Ton. Und für den Ton hat er, glaube ich, den besten Schauspieler bekommen. Ja. Genau, der war halt auch so herausragend. Und das ist halt, man darf auch nicht vergessen, nach uns im Schnitt kommen noch weitere Gewerke und die haben so viel Anteil auch nochmal daran. Die Musik, der Ton, die Soundeffekte, es gibt ja Tonmischung und es gibt aber auch jemand, der sich quasi nur um alle Töne neu hinzufügen sozusagen kümmert. Wir machen immer so Layout-Töne im Schnitt und sagen, ach guck mal, so könnte sich die Tür auch anhören. Und wenn wir das abgeben, dann räumen die das alles erstmal wieder weg und machen ihren eigenen Kram neu drauf. Oder die Explosion und so weiter. Wir haben lauter Sounds, die wir so layoutmäßig benutzen, aber dann kommt nochmal jemand, der macht seinen Job richtig gut und der macht nur das und dann vertont er den ganzen Film nochmal neu. Dann die VFX Specialists, das ist ja Wahnsinn, was da heute alles geht und vor allem ja auch für immer weniger Geld. Das ist auch sehr spannend natürlich, was KI jetzt noch so mit uns allen treibt. Aber genau, nach uns passiert einfach noch extrem viel. Wen habe ich vergessen? Titeldesigner, auch eine eigene Artform, finde ich. Dass halt am Schluss nach all den Leuten am Set, und das sind ja auch gerne mal 100 Leute, auch in der Produktion sitzt ja ein Riesenteam, alle arbeiten zusammen an einem Produkt. Und das wird halt durch die Einzelteile zu einem guten Film. Und nicht, weil der Schnitt besonders gut war.
Okay, ich habe noch zwei Takes. Mal gucken, ob okay. das Argument noch dann gilt. Requiem for a Dream, diese ja. Hip-Hop-Montagen.
Ja.
Aber da musst du doch sagen, das ist doch durch den Schnitt ein, das ist ja schon fast kultig geworden, wie viele ja. Analysen es allein des Editings ja. dieses Films gibt, oder?
Ja, das sind ja zum Teil, also nicht zum Teil, das sind sogenannte Split-Second-Cuts. Also das ist einfach Cuts unter einer Sekunde. Das passiert auf einer, das menschliche Auge kriegt das hin, offensichtlich, weil sonst würden sie es nicht sehen. Aber es sind immer nur so ein paar Frames und es zieht dich dadurch in diesen Sog rein, dass du quasi fast schon das Gefühl hast, du hast selber diesen Rausch. Ja?
Also, über 2000 Edits in einem 100-Minuten-Film.
Alles klar, siehst du? Wusste ich nicht. Genau, das ist halt die Frage, auch in welchem Tempo hältst du es durch? Weil Requiem for a Dream hält ja auch das Tempo nicht zwei Stunden lang durch, sondern du hast diese Montage und dann hast du wieder Inhalt. Und dann ist es auch eine schöne Artform, eine schöne Kunstform, sich da auszutoben in so einer Montage, die was, die dich körperlich abholt. Ja? Aber am Schluss zählt ja der gesamte Film. Und da ist eben auch diese Hip-Hop-artige Montage mit drin.
Ja.
Also das war damals ja irgendwie, ja, wie du es schon sagtest, alle haben es analysiert. Das war was ganz irgendwie gefühlt Neues, so das so zu zeigen, beziehungsweise ganz so neu war es auch nicht, weil auch in Raging Bull hast du schnelle Schnitte, ne? So, aber auch dieses, das war ja, da kannst du ja richtig schon Filmgeschichte wieder studieren damit, weil das, ach, jetzt fehlt mir der Name hier Filmgeschichte, wenn du das Gesicht hast von einem neutralen Menschen, der auf einen
Kuleshov-Effekt.
Vielen Dank. Hungrigen Teller guckt, auf einen vollen Teller Suppe guckt, dann denkt das Gehirn, der hat Hunger. Und wenn er ein totes Kind im Sarg sieht, dann denkst du, der ist traurig. Und das hat das ja auch. Du fängst dann an, das miteinander zu verknüpfen, weil für sich alleine steht die Pupille ja auch nur und ist eine Pupille. Aber wenn du es mit der Spritze zusammen zeigst und mit den Reaktionen rund um die Drogen, ne, dann wird etwas Neues kreiert. Und das ist halt dann, das ist ja das Spannende.
Okay, letzter Versuch.
Ja.
Oscar-Gewinner, von diesem Jahr hast du ja genannt, im Prinzip schon mit One Battle After Another, hat ja jetzt jüngst einen Schnitt-Oscar bekommen und offensichtlich ja auch damit deinen Segen. gar nicht so lange her, da hat Dunkirk einen Oscar gewonnen. Und das war auch ein Film, wo ich im Kino dachte, wie meisterhaft ist der Schnitt, weil diese Zeitebenen an diesem Punkt so zusammenlaufen. Würdest du auch da sagen, dass der Schnitt einen großen Anteil davon hat, dass der Film so gut funktioniert?
Ja, also wäre es auch schön, wenn ich Nein sagen würde. Aber also ich habe tatsächlich, ich habe jetzt keinen Oscar im Kopf, wo ich sage, der Schnitt, das ist, wie konnte der jemals einen Oscar bekommen für den besten Schnitt? Und ich glaube, da seid ihr anderer Meinung. Aber das sind ja Leute, die sich damit auskennen. So, ne, so geht's ja schon mal los. Das heißt, wenn Dunkirk den besten Schnitt irgendwie abholt, dann ist das wegen den Sequenzen, wegen den verschiedenen Zeitebenen, wo alles zusammenläuft, dann ist das aber auch, weil halt meisterlich Tonebenen miteinander verwoben wurden und der Sound im Schnitt ja auch also die Platzierung und das Timing und alles so schon im Schneideraum so kreiert wurden sozusagen, dass man sagen kann, das ist einfach, das holt einen emotional ab. Das ist ein Kriegsfilm und trotzdem will man das ja. Am Schluss geht man ja trotzdem irgendwie bewegt aus diesem Film raus. Und das ist das, was der Schnitt ja auch möchte. Dass man diese Geschichte erzählen konnte auf diese Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ich dich damit mit so einer Aussage jetzt abhole. Aber hast du denn einen Film, wo du sagst, wie konnte das jemals einen Oscar bekommen für den besten Schnitt?
Naja, da ist ja auch ein berühmtes Beispiel Bohemian Rhapsody, ne? Wo irgendwie, also der Film ist ja in seinem...
Warum konnte der überhaupt irgendwas kriegen?
Na gut, aber man kann ja sagen, was man will bei dem Film. Für sich genommen, die letzte Sequenzmodus Live Aid, das funktioniert ja. Das ist geil ja, genau. gemacht. Ja, und ich glaube auch, irgendwie hat sich die Academy wahrscheinlich nur diesen Kurzfilm im Film angeguckt. Weil ich muss auch sagen, der Film wirkte schon beim ersten Mal sehen unübersichtlich für mich. Aber tatsächlich lustigerweise in Gesprächsszenen. Immer wenn die performt haben, hat es funktioniert. Ich weiß es gerade
nicht mehr den Namen. Aber hat er dich emotional nicht abgeholt?
Ja, aber ich bin halt durch Queen-Fan, so weißt du, natürlich hat er mich abgeholt, aber ich habe mich, ich habe immer gedacht, ich bin eigentlich aus dem Film raus und ich weiß noch, ich habe zu meinem Kumpel gesagt, wir waren in einem vollen Kino, die Stimmung war mega geil, ja irgendwie die Performance war geil, alles zwischendrin war irgendwie langweilig, also das langweilig war das Wort, was ich genutzt habe. Oder das hat mich nicht gefesselt, so, ne? Das hätte man noch überspringen können, da hätte ich mir eine Doku angucken können, irgendwie so habe ich es gesagt. Und später ist dann offensichtlich, auch durch viele Essays, die es ja dazu gibt, so, wo man sieht, die sind an dem, da gibt's Achsenbrüche und sonst was für Geschichten, ne? Du wirst das vielleicht noch besser, vielleicht hast du auch noch gleich eine Meinung dazu. Aber dass diese Gesprächsszenen da, dass da einfach keine Dynamik unter den Figuren aufkommt, weil du einfach nicht weißt mit den Augen, worauf du dich konzentrieren sollst und so. Das sind so elementare Blocking-Fehler auch und so. Würdest du sagen, das ist auch ein Mythos vielleicht, dass der Film zu Unrecht gewonnen hat? Oder würdest du auch sagen, da sind auf jeden Fall handwerkliche Fehler drin?
Also, was ich ja gar nicht zum Beispiel verstehe, ist, dass ganz oft Biopics nicht funktionieren an der Kasse oder nicht so gut aufgenommen, wie man das sich wünschen würde als Filmemacher. Und ich fand den gut, obwohl ich schon auch eher allergisch reagiere auf Achssprünge. So. Mhm. Wobei ich mich immer mehr davon befreie, also in den letzten Jahren zumindest, weil auch die Sehgewohnheiten anders werden. Also man gewöhnt sich ja dank Social Media auch an unkonventionellere und neue Bildgestaltungen. Deswegen hat mich das jetzt nicht so gestört. Und ich bin auch ein großer Queen-Fan und zwar so eine der ersten Bands, die mich so als Kind so bewusst irgendwie begleitet haben bei den Eltern und Freunden der Eltern und so. Deswegen, ich habe mich da einfach drauf eingelassen und bei dem Abschlusskonzert sozusagen bei der Abschlusssequenz, ja, war ich total. Also ich weiß auch, wie ich mich gefühlt habe, ne? So, man weiß auch, aber ich weiß nicht, ob ich mich dann da so abgeholt gefühlt habe, weil ich wusste, wie das damals in live und in echt war und wie gut der da performt hat, also auch als Schauspieler einfach so krass abgeliefert hat. Ich weiß gar nicht, gegen wen der damals angetreten ist bei den besten, bei den Oscars in den Schnittnominierungen, das kann ich euch gar nicht sagen, aber es war jetzt nichts, wo ich dachte, what, why? Ja, so.
Naja, interessante Sichtweise auf jeden Fall. Ich meine, am Ende des Tages, wir haben ja auch dieses Jahr kein Oscar-Special das erste Mal gemacht, Mo. Ne? Wir haben uns ja auch dagegen entschieden, weil wir die Relevanz nicht gesehen haben, obwohl wir uns natürlich auch über Amy Madigan und also generell, dass mehr Genre-Beiträge gewonnen hat, so gefreut haben. So. Also ich persönlich. Mhm. Aber die Relevanz dessen und was da stichhaltig ist und welche Wirkung das hat, sei ja nochmal, das können wir, da haben wir schon lange. Wir haben andere Favorites, sagen wir es mal so, dass die dort einfach auch nicht genannt werden. Ne?
Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es was Hochpolitisches ist immer. Genau. Erstens bei den Oscars und zweitens auch immer extrem viel Lobbyarbeit. Und du weißt einfach nicht, was ist da hinter den Kulissen gelaufen. Ich will da jetzt niemanden das Träume von Hollywood zerstören, aber es ist nun mal so. Ne? Je mehr, da gibt es ja richtige Budgets für das Oscar Rennen fürs Werbung machen.
Mhm. Aber es gab ja diesmal das erste Mal, zumindest um darauf nochmal einzugehen, die Regel, dass man dass alle Filme aus gesehen haben müssen, die abstimmen. Und das spricht ja auch für die These, dass wahrscheinlich die Werbekampagne von Bohemian Rhapsody war, hier guckt mal hinten das Konzert und dann kriegt natürlich Rami Malek einen Oscar, weil er einfach 1:1 alles nachspielt. Und der Schnitt ist auch geil, der ist wie ein elaboriertes Musikvideo. Und dann guckst du den Rest halt nicht und dann gibst du den Oscar. Also, wir wissen es nicht, aber ich will auch gar keine Gerüchte streuen. Hatte mich jetzt nur mal interessiert, wenn ich hier einen Experten dran habe. Aber lass mich trotzdem Bohemian Rhapsody nutzen, um noch eine Frage zu stellen. Du hast erst über Musik gesprochen noch. Welche Rolle spielt denn Musik beim Schneiden? Was sind deine Erfahrungen?
Also grundsätzlich muss eine Szene funktionieren ohne Musik. Das wäre sonst schlecht, glaube ich, für eine Szene. Wenn man aber die Möglichkeit hat, mit Layout-Musiken zu arbeiten, dann hilft das natürlich im Gesamtgefühl, auch in der Präsentation gegenüber. Also wenn man das erste Mal den Film zeigt und es ist ganz clean, es gibt Kollegen, die arbeiten so, Ich arbeite aber nicht so. Ich mag das, wenn möglichst voll vertont ist und Soundeffekte layoutmäßig drauf liegen und vielleicht auch mal erste additional Sound Recordings. Und wenn man dann obendrein noch mehr Glück hat und die Composer, der oder die Composerin oder Mehrzahl die Composer sind von Anfang an mit on board, haben zu Drehbeginn, ich hoffe, es ist okay, im Hintergrund sind die Hunde gerade ein bisschen aktiv, sorry.
Sehr gern bei uns auch.
Ja, die haben irgendwas draußen gehört. Wenn die von Anfang an mit an Bord sind und die schicken schon drehbegleitend erste Layouts für das Projekt, dann ist das halt ein Traum. Und wenn, also das wirklich Sahnehäubchen ist, dass die Stems schicken, das sind die einzelnen Instrumente oder quasi nur die Bassline und nur der Rhythmus und was und alle möglichen Solo-Effekte und so weiter, sodass man selber dann auch schon diese Musik benutzen kann und die auch anpassen kann und auch Einsätze selber bestimmen kann. Dann macht das halt total viel Spaß, weil du wirst auch so schnell, so fein, wenn du auf der Gefühlsebene, auf der Ton- und Soundebene direkt mitgestalten kannst.
Konntest du das schon mal machen?
Gott sei Dank, in den letzten Jahren arbeite ich nur so. Ja, ich
Interessant.
kriege nicht immer die Stems, manchmal kriege ich auch nur die Mixe von Layouts, weil es einfach auch sehr viel Arbeit ist für die Kollegen im Tonstudio und im Komponistenstübchen, diese Einzelspuren aufzubereiten. Aber mit Adolfos Komponistenteam, in dem Falle Roman Fleischer und Tim Schwerter, mit denen wir eigentlich alles machen, wir sind so ein eingespieltes Team. Die erlauben das auch, dass ich in ihren Musik rumfuhrwerke und im Zweifelsfall auch Stems von zwei verschiedenen Tracks miteinander mische. Hinten raus schimpfen sie
Geil.
dann auch mal, wenn ich mich nicht an den Takt halte. Und ich sage, ja, dann müsst ihr halt machen, dass das passt, weil so hört sich's gut an.
Macht das.
Das ist super interessant.
Macht es möglich, ja. Aber es ist halt ein total schönes Miteinander. Also die sind auch jetzt schon einfach auf dem aktuellen Projekt einfach am Start und man kann sich austauschen und es ist toll, es ist eine schöne Zusammenarbeit.
Das ist doch auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Ja, sorry, Laura, dass ich dich gerade so gelöchert habe, aber
Ich wünschte,
das war
ich könnte
super
euch
interessant. Ja, ich musste das jetzt alles mal wissen. Ja.
Ich könnte euch noch mehr erzählen, aber fällt jetzt auch gerade
Für einen
nichts
Director's
ein.
Cut
Also,
dann.
für ein
Naja,
Director's
aber
Cut, so
Laura,
ist
du
es.
weißt ja, also alle, die wir einladen und die wir mögen und die mit uns klarkommen, weil wir sind auch nicht immer ganz einfach, die dürfen jederzeit wiederkommen. Also,
Gerne, vielleicht
ne?
wenn es dann kurz vor Veröffentlichung steht,
Genau, also
beim
wenn
nächsten
dieses
Projekt.
Secret Project, von dem wir nichts sagen können, dann veröffentlicht ist. Also hier nochmal ganz kurz für euch aktuell. Oderbruch Staffel 2 findet ihr jetzt in der ARD Mediathek. Oderbruch Staffel 1 ist da auch noch. Und wir haben freundlicherweise in der Zusammenarbeit mit den Surreal Entertainment und mit auch Turbine haben wir was zu verlosen, was ein Novum ist für uns. Und ja, wir haben das schon mal angekündigt vor kurzem. Es hat sich ein bisschen hingezogen. Jetzt ist alles da. Das heißt, folgt uns da mal auf Instagram. Da kommt dann ein schöner Post zu. Ihr könnt nämlich die erste Staffel von Oderbruch gewinnen. Und dann könnt ihr euch direkt ein Bild davon machen, was ein guter Schnitt ist.
Ja, wie Mo schon gesagt hat, checkt einfach Instagram und wir verlängern das auch auf unseren Discord-Server. Wenn ihr diese Folge hört, das heißt, jetzt ab jetzt gerade ist dann auch der Post mit allen Gewinnspielbedingungen online zu finden. Macht das mal bitte. Wenn das cool ankommt, machen wir das auch gerne mal öfter. Und ich habe jetzt, weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Mo, ich habe nur noch eine abschließende Frage.
Hau raus.
Ja, ich würde nämlich dich noch mal kurz und knackig fragen. Wie hat sich denn der Beruf der editierenden Person deiner Meinung nach in den letzten Jahren verändert?
Also, ich glaube, die größte Veränderung war natürlich vom Analogen hin zum Digitalen, also weg vom Steinbeck, Schneidetisch, wo man Film eingelegt hat, natürlich, wo man auch kreativ sein konnte, aber sehr genau überlegt hat, macht man den Schnitt oder nicht, zu einem Job hin, der sehr viel mehr Freiheiten erlaubt, auch Sachen auszuprobieren, ohne dass es richtig teuer wird, weil man, wenn man zu viele Schnitte gemacht hat, Sachen auch nachbestellen musste und die mussten neu kopiert werden, damit man wieder Material hatte damals. So sind wir natürlich sehr, sehr frei im Ausprobieren. Apfel Z gibt es Gott sei Dank und man kann alles immer rückgängig machen und man kann alte Versionen behalten und auch die mal eine Woche liegen lassen und wieder hervorkramen. Ansonsten was sich entwickelt hat, ist, das Digitale hat gemacht, dass Drehen günstiger wurde. Jetzt mit Inflation und so weiter mal ausgeklammert. Das heißt, es kann mehr gedreht werden am Tag. Oder muss aus wirtschaftlichen Gründen auch mehr gedreht werden am Tag. Das heißt, es kommt extrem viel Material und immer mehr Material bei uns Editierenden an. Das heißt, wir haben mehr Material auf dem Tisch, mit dem wir umgehen müssen. Und das heißt, tatsächlich werden auch, wenn es jetzt so, also zumindest in den Sparten, in denen ich arbeite, werden die ersten und oder auch zweiten Assistenten immer unabdingbarer, weil auch die Workflows so sind, dass die Postproduktionspläne, also die Zeiträume, sagen wir mal, immer enger werden, bis man delivern muss. Also die Teams werden gerade wieder größer. Bedeutet auch, dass man eben eine Serie nicht allein schneidet, sondern kollaboriert und mit Co-Editoren und Editorinnen arbeitet, was total schön ist, die Zusammenarbeit. Also was früher halt überhaupt nicht gang und gäbe war, dass zwei Leute gearbeitet haben an einem Spielfilm oder an einer Serie, sind heutzutage auch gerne mal drei oder vier, wenn es acht Teile sind. Jetzt das aktuelle Projekt mache ich mit Ilja zusammen und das ist ein schönes Arbeiten. Es gibt auch Kollegen, die mögen das nicht, aber wir mögen das gerne, weil wir schieben uns auch so die Sachen hin und her und dann geben wir uns gegenseitig Feedback und dann wird da halt auch ein homogenes Ganzes draus. Also dieses im Team arbeiten wird gerade wieder mehr, zumindest auf den großen Projekten. Bei kleineren Sachen oder bei TV-Filmen, die um 20.15 Uhr laufen, ist es tatsächlich exakt das Gegenteil. Da arbeitet ein Editierender in seinem Kämmerchen und hat, wenn er Glück hat, überhaupt noch eine halbe Assistenz, die in dem sogenannten Posthaus anlegt und drei oder vier Projekte gleichzeitig betreut und dann nur das Nötigste macht und das auch nur mit einem Auge. Also das ist so etwas, wo wir versuchen, die Produktion und auch die Sender und Auftraggeber wieder mehr zu sensibilisieren, dass halt eine Assistenz eigentlich unabdingbar ist bei dem Workload. Weil einfach die Projekte und die Produkte, die sie am Schluss ja auch letztendlich ihrem Zuschauer verkaufen wollen, einfach besser werden, wenn das Editorial-Team gut aufgestellt ist.
Okay. Ja. Also blickst du im Großen und Ganzen aber der Entwicklung positiv auch entgegen, weil ich gerade auch so das Schimpfwort, ne, KI hast du letztens ja gedroppt und sowas.
Ja, es ist halt, keiner weiß, was passiert. Also die Editoren, es gibt die Editoren-Sparte, die wahnsinnig Angst hat vor KI und sagt, wir werden alle keine Arbeit mehr haben. Ich befürchte, dass es Cutter und TV-Editoren eher trifft, die Newsbeiträge, Magazine und sowas bearbeiten, weil es einfach ein festes Schema gibt, wie man Nachrichten bebildert sozusagen. Mhm. Ich hoffe sehr, dass menschliche Filmemachen weiterhin eine Artform ist, eine Kunstform, für die Leute bereit sind, auch Geld auszugeben. Und dass es halt, also dass es eher KI ist als Tool, dass wir es als Tool verstehen, die uns die Arbeit leichter machen. Auch wir haben viele technische Abläufe, die sehr redundant sind, wo man einfach sagt, ach, könnte das nicht eine KI machen? Aber eher als unterstützendes Werkzeug. So wie man halt sich früher auch nicht vorstellen konnte, dass Photoshop hieß ja auch irgendwie, es gibt bald keine Grafiker mehr. Natürlich gibt es die weiterhin, aber die Software entwickelt sich weiter und die KI-Tools werden vielleicht implementiert in die bestehende Software. Aber knock on wood hoffe ich, dass ich auch in ein paar Jahren noch schneiden darf.
Ja, das hoffen wir ja auch. Und dass du auch weiterhin so viel Spaß hast damit und das Glück hast, mit so tollen Leuten zusammenzuarbeiten, dass da so tolle Produkte bei rauskommen. Ja, wir hatten viel Spaß mit dir. Sandro würde jetzt wahrscheinlich noch sagen,
nächste sind wir Folge fertig. Ich habe noch 10 Fragen, aber ja. Mo hat ja gerade schon gesagt, also wenn du magst, komm doch gerne mit dem nächsten Projekt wieder. Wir würden uns saumäßig freuen.
Wir machen einen zweiten Teil auf jeden Fall mit dir. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr verstanden. Vor allem habe ich wirklich bis vor kurzem noch gedacht, na, irgendwer muss ja diese Filmrollen auch tragen. Ist natürlich Quatsch, aber.
Naja, es gibt auch aktuelle Filme, die auf Film gedreht worden sind. Also Sinners zum Beispiel, ne? Gleich zwei unterschiedliche Formate benutzt, aber es trotzdem landet es digital auf dem Schneidetisch.
Ja. Ach ja, und es gibt ja dann auch so Beispiele, wie auch in Dune beispielsweise, der ja dann auf Film überspielt wird, glaube ich. Der digital editiert und Co. wird, aber dann auf Film überspielt wird wieder, damit du diesen Filmgrain und sowas alles drin hast. Also sind schon noch viele spannende Geschichten, aber ich glaube, für heute soll es das gewesen sein. Mein Kopf platzt auf jeden Fall jetzt am neuen Wissen. Vielen Dank dafür.
Ja.
Gerne.
Genau, schaut in unsere Stories und in unserem Post, da findet ihr das Gewinnspiel. Wenn ihr mehr von Laura sehen wollt, dann geht einfach auf Wikipedia und guckt, wo sie ihre Finger dran hatte. Ihr könnt uns auf dem Discord folgen und ihr könnt natürlich auch unseren Gästen Fragen stellen.
Ansonsten auch gerne auf Instagram Fragen stellen, weil im Discord-Server treibe ich mich nicht so viel rum. Ich habe nicht so viel Zeit, aber auf Instagram, da Schande auf mein Haupt, verbringe ich dann doch auch mal meine eine oder andere freie Minute.
Dann verlinken wir dich einfach mit. Dann, wenn ihr Fragen habt, dann knallt sie doch einfach in die Kommentare, dann sieht Laura das auch. Dann machen wir das so. Cool. Laura, vielen, 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 vielen Dank. Das war super schönes Quatschen mit dir und trotzdem super informativ. Und vor allem, was mich echt freut, ist, man spürt einfach wie sehr du deinen Job liebst. Also das nehme ich mir voll mit und das ist schön zu hören, wirklich schön zu hören.
Danke.
Sehe ich auch so. Aber jetzt ist mal Schluss, Freunde. Und deswegen sage ich jetzt tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Perfekt. Wow, ja,
besser ohne als Absprache. Mit den anderen Nappeln hier. Ja. Hervorragend.
Ist ja nichts rausschneiden hier. Ist ja geil. Nee.
Ja, siehst du, kann sich so unsere Würstchenparty noch einiges abschneiden von. Aber gut, egal. Tschüssi.
Macht's gut, Leute.